Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegleide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Lebensmittelinfektionen gehören zu den häufigsten Infektionskrankheiten in Deutschland. Jedes Jahr werden so an die 200.000 Fälle registriert. Die Zahl der tatsächlichen Erkrankungen dürfte deutlich höher liegen. Lebensmittel können die Gesundheit gefährden, wenn sie krankmachende Viren oder Bakterien enthalten oder eben Giftstoffe, die Bakterien bilden. Und Lebensmittel können belastet sein, ohne dass wir es irgendwie riechen, schmecken oder sehen. Zu den Lebensmitteln, in denen sich etwa Bakterien besonders leicht vermehren können, gehören Fleisch und Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte, Milch- und Eiprodukte oder auch Mayonnaisen. Der richtige Umgang mit Risikolebensmitteln hilft, unangenehmen Lebensmittelinfektionen ein Stück weit vorzubeugen. Lebensmittelinfektionen, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons. Und ich werde die Nummer im Laufe der Sendung auch noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin. Heute mit einem kleinen neurologischen Schwerpunkt. Zum einen geht es um gefährliche Gehirnerschütterungen. Die Langzeitfolgen von Schädelhirntraumata sind viel weitreichender als gedacht. Und zum anderen geht es um die Vermeidung eines zweiten Schlaganfalls. Betroffene können viel dazu beitragen, das Risiko zu senken. Und außerdem haben wir als drittes Thema dann Statine, können die Entwicklung eines grauen Stars fördern, aber sind Cholesterinsenker deshalb schlechter als andere Wirkstoffe, fragen wir. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen Aspekt unseres Hauptthemas noch ein Stück weit genauer an. Es geht um Qualitätskontrolle bei der Lebensmittelherstellung, am Beispiel der Milch. Und danach widmen wir uns ganz Ihren Fragen, Ihren Berichten zum Thema Lebensmittelinfektionen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten im Studio vorstellen, Professor Uwe Groß. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Groß.
Guten Morgen, Herr Winkereit.
Wie kommt das denn überhaupt, oder wie kommen Bakterien überhaupt in Lebensmittel rein?
Also ich würde denken, der Hauptgrund ist Kontamination, und zwar vor allen Dingen in der Küche. Es kommt immer darauf an, wenn ich von einem potenziell belasteten Lebensmittel ausgehen kann, und das haben Sie ja schon angesprochen, das sind vor allen Dingen Fleischprodukte oder auch Produkte, wo ich sehr viel mit Rohkostmaterialien arbeiten muss, mit Mayonnaise arbeiten muss. Wenn ich diese Produkte so in der Küche zusammenstelle, dass eine Kontamination von einem Produkt auf das andere möglich ist, insbesondere von Lebensmitteln, die ich im Anschluss noch erhitze, und das ist ja meistens Fleisch, egal ob jetzt Geflügel oder Schweinefleisch, Rinderfleisch, und ich im Anschluss dann Rohkostmaterialien, also zum Beispiel den Salat vorbereite, dann können natürlich vom kontaminierten Fleisch Bakterien auf die Rohkostmaterialien übergehen.
Aber Bakterien können doch gar nicht hüpfen.
Naja, wir helfen ihnen aber so ein bisschen nach, indem wir zum Beispiel die gleiche Oberfläche benutzen, sei es das Messer, sei es das Brettchen, auf dem die Lebensmittel vorbereitet werden.
Oder und dann, weil wir uns nicht oft genug die Finger waschen.
Das wäre der nächste Punkt. Händehygiene ist das A und O. Das haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gut jetzt mitbekommen in Zeichen der Corona-Krise, wie wichtig es ist, auf die gute Händehygiene zu achten. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der Küche. Das sollte eigentlich mittlerweile in uns ganz automatisch übergehen, dass wir dieses Verhalten, was wir im Alltag durch Corona gelernt haben, jetzt auch versuchen, auf die Küchenhygiene anzuwenden.
Gute Idee, ja. aber Sie sagten, das ist eine Kontamination. Also im Prinzip, wir verschleppen Bakterien von einem Ort, also Fleisch oder ähnlichen kritischen Lebensmitteln, auf andere. Ist trotzdem die Frage, wie kommt das ins Fleisch rein? Das sind ja vor allen Dingen, also die krankmachenden Bakterien sind ja eigentlich Bakterien, die normalerweise, na, ich sag mal, im Darm von Rindern, Schweinen, Hühnern leben und sich da wohlfühlen,
ja,
oder?
Ja, wir wollen vielleicht mal so ein bisschen über die Häufigkeiten reden.
Häufigste also, sind Salmonellen, ne?
Nein, keineswegs, nicht? Sondern Campylobacter.
Ah, okay.
Noch so vor 20 Jahren, gebe ich Ihnen recht, da waren die Salmonellen an vorderster Front. Mittlerweile hat Campylobacter die Salmonellen weit überholt. Heutzutage werden gemeldet und dazu sind wir verpflichtet im Labor, dass wir jeden Nachweis von Erregern, die lebensmittelassoziierte Infektionen auslösen können, melden müssen. Es werden gemeldet jedes Jahr um die 70.000 Campylobacter-Infektionen. Salmonellen, da liegen wir so im Schnitt zurzeit bei nur 15.000. Also das hat sich rasant verändert.
Ja.
Jetzt werden Sie wahrscheinlich gleich fragen, warum.
Genau.
Und,
genau.
Und damit kommen wir natürlich auch auf die Fragestellung, wie kommt Campylobacter überhaupt ins Lebensmittel? Das ist eine faszinierende Geschichte, finde ich. Denn Campylobacter werden Sie finden in vielen Vögeln, und zwar im Darm. Der Grund, Campylobacter liebt heiße Temperaturen. So heiß, wie es jetzt nächste Woche in Deutschland wird. Also über 40 Grad Celsius. Das haben wir natürlich beim Menschen nicht. Aber Vögel haben eine natürliche Körpertemperatur von über 40 Grad. Das erlaubt es natürlich Campylobacter dort im Darm gut zu leben, zu überleben. Die Vögel selber werden nicht krank, aber sie scheiden die Bakterien aus. Und das kann einerseits ganz banal passieren, wenn ich auf einer Wiese im Sommer rumliege und irgendwie eine Krähe macht gerade ihr Geschäft auf die Wiese, dann könnten im Darminhalt der Krähe durchaus Campylobacter-Bakterien enthalten sein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Campylobacter-Infektionen im Sommer häufiger sind. In der Küche wiederum...
Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich packe in die Vogel... Exkremente rein und pack mir dann an den Mund, oder wie?
Richtig, richtig. Wir wissen, dass Campylobacter-Infektionen im Sommer viel häufiger sind als im Winter. Wir sprechen auch gerne von der Sommergrippe, weil Campylobacter-Infektionen anders als andere gastrointestinale Infektionen häufig zunächst einmal so eine grippeähnliche Symptomatik verursachen und ich erst dann Durchfall habe.
Okay, aber im Moment liegen die Vogelexkremente noch auf der Wiese. Sie müssen mir noch erzählen, wie die ins Fleisch kommen.
Nicht ins Fleisch, sondern das ist einfach unser Freizeitverhalten. Wenn
okay.
Ich bin Hamburger und bin auch häufig an den Alsterwiesen unterwegs und da sieht man natürlich die Gänse. Und wenn man auf den Wiesen unterwegs ist, sieht man den ganzen Gänsekot. Und wenn man daneben sein Picknick macht, glaube ich, ist es sehr einfach möglich, dass dann vom Vogelkot sozusagen durch schlechte Hygiene beim Picknick machen, beim Essen vorbereiten, dann im Freien sozusagen die Bakterien in das Picknick geraten können. In der Küche sieht es aber ähnlich aus, denn so wie Wildvögel Campylobacter im Darm haben natürlich auch Geflügel, also Hühner, Puten, Gänse, ebenfalls Campylobacter im Darm. Diese Bakterien gehören zwar nicht zur normalen Darmflora, aber wir wissen von vielen Untersuchungen, dass wenn ein Küken schlüpft, es noch frei ist von Campylobacter, dann aber innerhalb der nächsten Tage ein Großteil der Küken, weit über 50%, Campylobacter bekommen, sowohl vom Muttertier als auch über das Futter, was die Streu sozusagen, aber auch durch Mitarbeiter in der Geflügelzucht, sodass wir am Ende sagen können, und da haben wir vor vielen Jahren selber mal eine kleine Untersuchung gemacht, mehr als 50% aller Hühner beispielsweise haben Campylobacter auf ihrer Oberfläche.
Dieses Huhn lebt ja nicht ewig, wenn es gegessen werden soll. Das heißt, es wird geschlachtet und ist genau beim Schlachten das Problem?
Da ist eigentlich das Problem, dass Hühner heute ja häufig automatisiert geschlachtet werden, kopfüber. Und wenn sie dann getötet werden, wird ja häufig der Darminhalt sozusagen entlassen vom Huhn, das sich in diesem Todeskampf befindet. Und dieser Darminhalt landet dann auf der Oberfläche des Huhns. Und da sind natürlich dadurch, dass die Hühnchenoberfläche, das ist eine Haut, die ist gut durchlässig, da sind Poren von den Federn, dort können dann Campylobacter wunderbar überleben. Und dadurch, dass die Hühner im Anschluss nur, in Anführungszeichen, gewaschen werden, haben wir eben das Problem, dass ein Großteil der Hühner, die wir kaufen, durchaus auf ihrer Oberfläche Campylobacter positiv sind.
Also das heißt, wenn ich Hühnchen im Supermarkt, im Bioladen, wo auch immer kaufe, muss ich eigentlich damit rechnen, dass da Bakterien drauf sind.
Ich muss damit rechnen, wenn es auch nicht 100% sind. Aber in der Medizin sind wir immer vorsichtig und sagen deswegen, deswegen lieber damit rechnen, dass jedes Hühnchen, was ich kaufe, dass das Campylobacter positiv ist.
Ja. Jetzt müssen wir noch erzählen, wie das kommt, dass die Salmonellen nicht mehr so ganz häufig sind. Also oft immer noch, aber eben nicht mehr ganz so häufig. Liegt das auch daran, dass inzwischen eben klar geregelt ist, dass Eier ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, dass sie eher in die Kühlung kommen? Und denn das war ja früher die Hauptquelle eben für Salmonelleninfektionen.
Das wird ein Grund sein. Ein zweiter Grund, den ich eigentlich sehe, ist eine Impfpflicht, eine Zwangsimpfung für Hühnerbestände. Die ist 2008, glaube ich, eingeführt worden. Scheint auch sehr effizient gewesen zu sein. Bei Campylobacter gibt es zwar auch theoretisch eine Impfung, die hat aber nicht diese Effizienz. Das heißt, die tötet Campylobacter scheinbar dann doch nicht ab. Also ich glaube, es ist diese Kombination aus Impfung der Mastgeflügelbestände plus eben bessere Regulierung über die Eier. Ich glaube, auch die Aufklärung ist wichtig. Wenn ich heute draußen auf dem Marktplatz jemanden frage, wie kann ich mir Salmonellen holen, wird man häufig hören, na, über die Eier natürlich. Während wenn ich die Frage stelle, wie kann ich mir Campylobacter holen, werden einige erstmal fragen, was ist das überhaupt?
Ja, genau, ja.
Also die Aufklärung hat natürlich sehr viel ausgemacht.
Wie ist das bei Schweinen? Also Schweinefleisch, das ist ja auch Campylobacter ein Problem, oder?
Da haben wir andere Campylobacter-Arten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Da gibt es andere Campylobacter-Arten. Aber das Schwein hat natürlich eine ganz andere Haut. Die ist sehr glatt, die ist trocknet relativ schnell im Schlachtprozess aus. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wenn wir Schweinefleisch zu uns nehmen, dass die Belastung mit Campylobacter bei weitem nicht so groß ist wie bei Hühnern. Bei Schweinen muss ich aber wiederum eventuell mit anderen Erregern rechnen. Also da gibt es Yersinien, auch sehr exotisch klingende Bakterien. Da gibt es natürlich dann auch Parasiten, mit denen ich mich infizieren kann, wenn ich rohes Schweinefleisch esse, wie zum Beispiel Toxoplasmen.
Ja, aber das ist ja sowieso die Frage, macht es Sinn, rohes Fleisch zu essen? Was sagen Sie als Mikrobiologe? Also es gibt ja Regionen, da wird viel Mett und Tatar und sowas gegessen.
Also wir wissen ganz klar, gerade wenn ich jetzt auf die Toxoplasmen eingehe, ein Parasit, der in der Schwangerschaft gefährlich werden kann und bei Immunschwäche gefährlich werden kann, wissen wir, dass zum Beispiel in Ostdeutschland viel mehr Personen Toxoplasmose-Antikörper besitzen als in Westdeutschland. Der Grund ist, dass in Ostdeutschland sehr viel häufiger rohes Schweinefleisch gegessen wird. Also da sind ganz klar die Zusammenhänge offensichtlich.
Da müsste man im Rheinland auch nochmal untersuchen. Aber die Frage ist trotzdem, man muss bei Fleisch ja immer davon ausgehen, dass da was drauf oder drin sein könnte. Was heißt das für die Zubereitung? Am besten mit der Gabel aus der Packung, zack, in die Pfanne?
Also zum einen dadurch, dass wir wissen, dass wir nie auf das Fleisch genau raufgucken können, gehen wir erstmal immer davon aus, auch hier muss ich davon ausgehen, dass Infektionserreger auf dem Fleisch, eventuell sogar auf der Verpackung drauf sind. Insofern ist es ein guter Rat, dass ich das Fleisch nicht mit bloßen Händen anfasse. Wenn ich es anfassen sollte, dann natürlich vorher und hinterher die Hände gut waschen. Am besten ist es in der Tat mit einer Gabel das Fleisch direkt aus der Verpackung nehmen, dann vorbereiten. Man sollte es immer so erhitzen, dass die Innentemperatur mindestens 2, einige reden sogar von 10 Minuten, mindestens 70 Grad aufweist. Jetzt wird man fragen, wie kriege ich das denn raus? Da gibt es natürlich
Es gibt ja Thermometer zum Reinpiksen.
Genau, ne? Thermometer, die ich reinpikse und kann dann in die Tiefe gehen und gucken, ob 70 Grad erhalten werden. Also 2 Minuten ist das Mindeste, was ich halten muss.
2 Minuten lang 70 Grad.
Genau.
Und ich meine, viele essen Fleisch auch gerne ein bisschen rosé und saftige, dann kommt man ja wahrscheinlich nie auf diese 70 Grad.
Da komme ich natürlich nicht auf das Temperaturoptimum und erkaufe mir das gute Fleisch, den Geschmack natürlich mit dem Risiko, dass ich mich infiziere.
Das ist mal eine Abwägung.
Ja.
Wie halten Sie es? Alles durchgebraten?
Also ich bin ein schlechtes Vorbild, weil zum einen versuche ich mehr und mehr aufs Fleisch zu verzichten.
Das ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, einmal wegen der Klimadiskussion natürlich. Dann habe ich vor einigen Jahren in den USA mir mal so große Rinderbestände angeschaut und habe gedacht, das kann es ja eigentlich nicht mehr sein, wie wir mit den Tieren umgehen. Also ich habe meinen Fleischkonsum rabiat reduziert. Ich bin noch kein Vegetarier oder Veganer, aber ich versuche zumindest einen Beitrag zu leisten. Und Und ich liebe das Risiko. Herr Winkelheide weiß im Vorgespräch, dass ich ab und an in Afrika bin. Und als Mikrobiologe sage ich immer, man muss vieles mal selber erlebt haben, über das man redet. Ja. Aber das soll natürlich kein Rat an die Hörer sein.
Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten dann im Umgang. Ich habe mal gehört, Chili ist eine gute Methode. Also wenn man es richtig scharf macht, dann hat das auch eine antimikrobielle Wirkung.
Das würde ich so ein bisschen bedingt als richtig ansehen. Ich bin auch über 10 Jahre lang regelmäßig in Indonesien gewesen. Und in Indonesien wird ja scharf gegessen.
Schon relativ, ja.
Und trotzdem ist gerade Indonesien einer der Hotspots für die Salmonelleninfektion. Also das heißt, scharfes Essen wird natürlich nicht kontaminiertes Essen reinigen können. Mhm. Es wird einen Beitrag leisten, dass ich mich schütze, aber trotzdem das A und O ist natürlich das Grundübel. Ich muss dafür sorgen, dass das Fleisch, was ich zu mir nehme, selber nicht belastet ist.
Hm. Nun gibt es viele Gründe, Sie haben das schon angedeutet, eben weniger Fleisch zu essen, auch aus Klimaschutzgründen und wenn man will, auch zur Risikoreduktion. Aber pflanzliche Nahrungsmittel, das heißt ja nicht automatisch, dass die risikoarm sind. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, gibt es ja zum Beispiel auch so hübsche Tüten mit Salat. Da steht dann verzehrfertig, schön gewaschen. Und kann ich die dann wirklich so nach Hause nehmen und essen? Oder würden Sie dann eher sagen, mupp?
Also
Untersuchungen
meine
haben ja gezeigt, da gibt es schon die eine oder andere Bakterien.
Meine Studenten kennen meine Kritik. Also ich verstehe erstmal gar nicht, dass wir so viel Plastik verwenden in der Lebensmittelindustrie. Ja. Das ist das eine. Da kommen wir wieder natürlich auf den Umweltschutz und Klimaschutzgedanken. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich etwas eingepackt habe, das ist wie in einem Glashaus, wie in einem Gewächshaus. Ich sorge dafür, dass ich ein Mikroklima schaffe. Eine Temperatur, die innerhalb dieser Verpackung höher ist als außerhalb der Verpackung. Die Luftfeuchtigkeit ist höher und damit schaffe ich natürlich optimale Bedingungen für Bakterien, sich zu vermehren, wenn die Salate vorher eine gewisse Anzahl von Bakterien enthalten haben sollten. Und das ist genau das Thema. Bei solchen Salaten muss ich zum Beispiel häufig mit Listerien rechnen. Listerien sind Umweltbakterien.
Die auch relativ unangenehm sind, weil sie sich auch im Kühlschrank vermehren können.
Genau, sehr gut. Genau. Sowohl Listerien als auch Yersinien, die ich vorhin im Zusammenhang mit dem Schweinefleisch genannt habe, sind beides die einzigen Bakterienarten, die sich noch bei 4 Grad Celsius im Kühlschranktemperatur, bei den Kühlschranktemperaturen vermehren können. Das bedeutet also, wenn ich Lebensmittel einkaufe, die nur wenige Bakterien enthalten und lasse diese Lebensmittel eine Woche im Kühlschrank stehen, habe ich danach eine Keimbombe. Das ist also eine ganz wichtige Nachricht. Gerade in der Schwangerschaft sind Listerien gefährlich. Deswegen sage ich immer so, man sollte in der Schwangerschaft den Kühlschrank möglichst leer halten. Am besten so leer, dass wenn man die Kühlschranktür öffnet und reinspricht, dass ein Echo zurückkommt. Also generell gilt nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch sonst, dass man möglichst nicht Lebensmittel lange lagert, sondern lieber häufiger in den Supermarkt oder zum Einzelhandel geht und immer wieder nur wenige Mengen kauft.
Das sagen, ich meine nicht so, aber der Trend ist ja sowieso. Also man hat lange Transportwege von den Lebensmitteln, man hat lange Lagerzeiten, schon im Handel auch. Da kann ich doch gar nicht sicher sein, dass das wirklich alles sicher ist. Und dass die Kühlkette niemals durchbrochen worden ist.
Ich weiß jetzt nicht, ob Sie auf diese Thematik eingehen wollen, aber als der europäische Markt entstanden ist, vor ungefähr 20 Jahren, hat man sich natürlich auch überlegt, wie schaffen wir es, dass die Lebensmittelsicherheit gewährleistet ist. Und damals hat man überlegt, wie können wir eine einfache Maßnahme schaffen zur Sicherheit. Es wurde dann ein Konzept umgesetzt, was ursprünglich aus der Raumfahrt kam, dass nämlich die Lebensmittelhersteller eine Selbstverpflichtung haben, für die Sicherheit zu sorgen. Das Konzept heißt HACCP, das ist eigentlich so eine Gefährdungsanalyse, wo Lebensmittelhersteller verpflichtet sind, regelmäßig selber dafür Sorge zu tragen, dass kritische Kontrollpunkte definiert werden, dass Grenzwerte eingehalten werden, dass Rückstellproben genommen werden. Und das hat, glaube ich, auch massiv dazu beigetragen, dass wir von einem viel höheren Maß an Sicherheit ausgehen können.
Ja. Wir sollten noch über einen Aspekt in der Küche sprechen. Ein Kollege von Ihnen, Markus Egert von der Hochschule in Furtwangen, hat sich mal Küchenschwämme angeguckt und hat gesehen, da ist das pralle Leben dran.
Also wir haben im Prinzip alle Lebensformen, die es auf unserem Planeten so gibt, in unseren 5 Schwämmen, wir hatten in dem Fall nur 5 Schwämme, gefunden. Und zwar waren das Bakterien, Archaeen, Algen, einzellige Tiere, sogenannte Protozoen, Pilze und auch Viren. Viren sind jetzt streng genommen keine Lebewesen, aber werden bei Mikroorganismen so subsumiert. In einer älteren Studie, die wir hatten, haben wir bis zu 54 Milliarden Bakterien pro Kubikzentimeter Schwamm gefunden mit einer molekularbiologischen Methode. Das sind schon gigantische Mengen. So als Faustregel kann man sagen, in 2 Kubikzentimetern Schwamm leben mehr Mikroben, als es jemals Menschen auf der Erde gegeben hat. Im Prinzip kann man den Schwamm vergleichen mit dem Innenleben von Menschen, also von Verdauungstrakten, von Wirbeltieren wie dem Mensch oder einer Kuh vielleicht. Da kommen sie auch auf Keimzahlen, die so im Bereich von 10 hoch 12, 10 hoch 13 liegen. Das liegt einfach daran, weil sie fast nirgendwo auf der Welt so optimale Lebensbedingungen für Mikroben finden, wie in so einem Schwamm. Im Schwamm ist es im Prinzip feucht, das ist das Allerwichtigste. Es hat eine große Oberfläche. Es gibt für die Mikroben in der Regel sehr viel zu fressen und er wird auch nicht so häufig gereinigt.
Markus Egert, Molekularbiologe von der Hochschule Furtwangen, über seine Untersuchung des Küchenschwamms. Da kriegt man so ein bisschen das Gruseln. Und ich glaube, also über die allergrößte Mehrheit der Lebewesen im Schwamm, das waren natürlich Bakterien, die große Masse. Heißt das, Schwämme machen nicht sauber, sondern Schwämme verteilen einfach nur Bakterien gleichmäßig über Flächen?
Ja, es hängt natürlich davon ab, wie oft ich den Schwamm wechsle, ne? Und es gibt die Empfehlung, so einmal die Woche sich das Geld aus dem Portemonnaie zu nehmen, um einen neuen Schwamm zu kaufen und den alten wegzuschmeißen. Das ist sicherlich ein guter Rat, ein weiterer guter.
Alternative wäre die Spülbürste.
Die Spülbürste oder aber, dass ich kritische Lebensmittel, wenn die Tischfläche dreckig ist, dass ich die nicht mit dem klassischen Schwamm sauber mache, sondern dass ich dafür Papier benutze, Kleenex oder ähnliches, Wischpapier, was ich dann hinterher wegschmeiße, sodass ich davon ausgehen kann, dass zumindest gefährliche Bakterien in dem Schwamm
und
nicht enthalten sind.
Dann heißes Wasser drüber, genau, über die Fläche und dann, ja, ist es zumindest verdünnt. Ne? Lebensmittelinfektionen, unser Schwerpunktthema. Und Professor Uwe Groß von der Universitätsmedizin in Göttingen ist bei uns. Und wir haben viel über Bakterien geredet. Wir haben noch gar nicht über Viren geredet. Sehr unangenehm, Noroviren. Das braucht nur wenige, ne?
Ja, also wahrscheinlich brauche ich gerade mal 10 kleine Viruspartikel, um mich zu infizieren. Und wenn ich weiß, dass ein Millionen-, Milliardenfaches davon ausgeschieden wird, einmal mit dem Stuhl von infizierten Personen, aber, und das wird häufig unterschätzt, auch mit dem Erbrochenen, dann kann ich mir vorstellen, wie
das auch noch vernebelt wird.
Ganz genau, das ist nämlich genau das Hauptproblem, gar nicht mal so der Durchfall, sondern die Patienten leiden darunter, dass sie zunächst einmal massive Schmerzen haben im Bauchbereich und ist dann schon sehr grummelt und dann geht's los oben und unten und oben im Schwall und man kann sich natürlich vorstellen, selbst wenn ich meine Hand davor halte, ich kann das gar nicht irgendwie unterdrücken und wenn dann im Radius von diesem Schwall andere Personen stehen, dann ist natürlich ganz schnell die K am Dampfen, wie man so schön sagt. Und andere Personen sind infiziert. Das ist auch der Grund, warum Noroviren immer in der Regel eine Ausbruchssituation darstellen. Also ich habe nicht eine einzelne Person oder 2 Personen, sondern viele Personen, die sich häufig dann auch in engeren räumlichen Verhältnissen aufhalten.
Aber manchmal finden Noroviren auch den Weg in Lebensmittel rein. Dann hat man sozusagen nochmal so einen Verteilermechanismus, ne?
Ganz genau. Die Norovirusinfektion ist eine der Infektionskrankheiten, wo sogar bei der Krankschreibung darauf geachtet wird, dass ich länger krankgeschrieben werde, als ich eigentlich symptomatisch bin, weil ich nach wie vor Viruspartikel ausscheide und aufgrund dieser sehr geringen Keimzahl, die ich benötige, also nur 10 Viruspartikel, und auf der anderen Seite, diese Viruspartikel sind hochgradig umweltstabil, das heißt, sie bleiben auch außerhalb des Körpers lange vital.
Auch gerne auf Türklinken.
Auch gerne auf Türklinken, aber natürlich auch auf meinen Händen. Und wenn ich dann Lebensmittel vorbereite und die Hände, wir sind wieder bei dem Thema Händehygiene, nicht ausreichend gereinigt habe, kann ich natürlich die Noroviren auf Lebensmittel übertragen.
Es gibt noch andere Viren, Hepatitis A, Hepatitis E, sollten wir gleich auch noch drüber reden, aber vorher Thomas Stark, der hat uns nämlich erreicht aus Monheim. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar bin ich im Krankenhaus gewesen. Ich habe seit über 9 Monaten extrem starke Schmerzen in den Beinen und bin bei sehr, sehr vielen Ärzten gewesen mit sehr, sehr vielen Untersuchungen. Und im Krankenhaus hat man dann einen IgG-Test auf Trichinella durchgeführt. Und der ist auch positiv mit einem Wert von 22. Der Grenzwert liegt bei 4. Die Westernplot-Ergebnisse sind aber alle negativ. Kann ich trotzdem eine Trichinose bekommen haben? Und mir ist auch nicht erinnerlich, dass ich irgendwie verdorbenes Schweinefleisch oder nicht durchgegartes Schweinefleisch gegessen habe, sodass mir diese Akutphase, die man vielleicht kennt mit Brechdurchfall, gar nicht erinnerlich ist. Aber könnte das jetzt schon die zweite Phase der Trichinose sein?
Genau, also bei der Trichinellose muss ich diese Akutphase...
Trichinen sind keine Bakterien,
das sondern kleine Würmchen. Das sind Würmchen, genau. Fadenwürmer, sehr kleine Würmer.
Aber auch nicht nett.
Die überhaupt nicht nett sind, sich in die Muskulatur sozusagen einnisten, dann sogar die Muskelzelle ändern, modulieren, sagen wir dazu, um wirklich aus dieser Muskelzelle heraus sich ernähren zu können. Und zwar nicht nur für einen Monat, nicht nur für ein Jahr, teilweise für 30 Jahre. Also die können sehr lange im Körper bleiben. Wichtig wäre eigentlich, zum einen hätte ich noch eine Erhöhung eines bestimmten Blutwertes, nämlich entweder der Eosinophilen im Blutbild oder aber IgE-Anstieg.
Da merkt man, ob Muskelzellen kaputt gehen.
Nee, daran merke ich eigentlich, dass ich eine Wurminfektion habe, die sich im Gewebe befindet.
Ah, okay.
Das wäre also noch ein wichtiger Wert, den ich haben müsste. Und bei der Trichinellose habe ich immer die Kreatininkinase. Das ist ein Muskelzellenzym, was auch erhöht ist. Das heißt, wenn diese beiden Werte erhöht sind, dann würde ich nach wie vor den Trichinellen ja nachgehen und dann mich auch entsprechend therapeutisch...
Kann man da was machen? Gibt es ein Antiwurmmittel, was gut funktioniert?
Ja. Ich habe ja gar keine andere
Möglichkeit. Und dann gehen die Schmerzen auch weg?
Dann gehen die Schmerzen auch weg, genau. Mhm. Also Sie sollten abklären, ob eben diese Werte erhöht sind. Wenn die Werte erhöht sind, dann ist eine Therapie gerechtfertigt. Wenn das nicht der Fall ist, hätte ich Bedenken, ob dieser IgG-ELISA-Wert wirklich stimmt.
Herr Schrack, ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet.
Die Eosinophile sind nicht erhöht und der CK-Wert, den Sie angesprochen hatten, meine ich, der ist das.
Gut, dann muss man natürlich sagen, bleibt immer noch eine andere Muskelerkrankung übrig.
Ja, also nochmal genau nachgucken. Weitere Fragen, weitere Antworten nach den Nachrichten. Und bevor Professor Uwe Groß von der Uniklinik in Göttingen weitere Fragen von Ihnen beantworten wird, schauen wir uns mal einen Aspekt unseres Hauptthemas nochmal genauer an. Es gibt die staatliche Lebensmittelüberwachung, aber auch die Hersteller kontrollieren während des Produktionsprozesses, ob alles hygienisch korrekt abläuft. Ein sehr sensibles Lebensmittel, die Milch. Meine Kollegin Barbara Weber hat sich in einer Produktionsstätte einer großen Molkereigenossenschaft in Köln mal umgesehen und den Weg der Milch verfolgt.
Vor uns steht ein Milchsammelwagen. Das ist also das Gefährt, mit dem der Spediteur die Landwirte anfährt und dort die Milch einsammelt.
Joachim Kessel, Produktionsleiter bei Friesland Campina Köln, steht auf dem großen Hof und deutet auf einen LKW.
Wenn er seine Sammeltour, wie wir es nennen, beendet hat, wird er hier angeliefert, wird beim Pförtner gewogen, erfasst und dann hier in der Milchannahme nach dem er eine Probe abgegeben hat, wird er abgetankt. Wir gehen jetzt in die Schaltwarte.
Guten Morgen allerseits.
Guten Morgen. Das ist der Herr Sahin Baki und er ist der Abteilungsleiter hier in der Milchannahme.
Die Rohmilch kommt hier zu uns an und wir gehen jetzt rüber in unserem Labor, wo die Milchprobe reinkommt. Und da werden wir erstmal gucken, wie die Milch dann aussieht oder die Werte aussehen. Diese Becher Milch ist von diesem Spediteur zum Beispiel.
Er stellt den Becher drunter, dann wird die Milch angesogen und in diesem Gerät wird die Milch untersucht. Ja, das heißt also innerhalb von einer Minute wissen Sie genau, welche Inhaltsstoffe sind in der Milch. Sie wissen den Fettgehalt, Eiweißgehalt, Laktose, alles innerhalb von einer Minute ausgespuckt von diesem Gerät. Wir prüfen nicht alleine, die eigentliche Prüfung der einzelnen Landwirte wird hier vom Landeskontrollverband durchgeführt. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Landeskontrollverband jeden Bauern regelmäßig untersucht. Halt auf die Milchinhaltsstoffe und natürlich auch auf den Keimgehalt und vor allen Dingen, ganz wichtig, halt auf die Hemmstoffe. Die Hemmstoffe sind halt die Rückstände, die bei medikamentöser Behandlung der Kuh in der Milch zurückbleiben. Ja, jetzt kommt als nächstes der Bereich der Milchverarbeitung. Wenn die Untersuchungen alle in Ordnung sind, die Milch ist gekühlt angenommen worden, geht es halt in den Maschinenraum oder Betriebsraum ins Herzstück der Molkerei. Dann wird die Milch halt weiterverarbeitet. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich zur Produktion. An der Hygieneschleuse, sämtliche Eingänge in die Produktion sind bei uns mit Hygieneschleusen versehen. Also hier werden sämtliche Mitarbeiter auf den gleichen Stand der Hygiene gebracht. Jetzt gehen wir durch den Eingangsbereich. Noch sind wir im leisen Bereich, aber jetzt, sobald sich die Tür öffnet, kommen wir halt in die Produktion, in der Geräuschpegel steigt etwas. Hinter der nächsten Türe befinden sich auf der linken Seite jetzt die Laboratorien. Wir gehen mal hier in den Vorraum. Wir befinden uns jetzt hier im mikrobiologischen Teil des Labors. Das ist die Frau Michaela Freund. Sie ist Mitarbeiterin hier in der Mikrobiologie, also hier im Labor.
Also wir sind für die Qualitätskontrollen verantwortlich. Rohmilch, da haben wir eine gewisse Keimzahl, die wir auch einhalten müssen. Wir suchen nach Rekontaminationskeimen in der Milch, die uns zeigen, dass die Reinigung nicht funktioniert hat oder Rohrleitungen nicht sauber sind. Wenn das auffällig ist, dann wird die Ware gesperrt, sprich Stufenkontrollen gezogen, das heißt den Infektionsherd Schritt für Schritt ausfindig machen, um dann zu sehen, wo ist die Ursache.
So, wir folgen jetzt der Milch ins Herz des Betriebes, in den Betriebsraum. Jeder Liter Milch, der hier angeliefert wird, muss dort zur eigentlichen Behandlung der Kurzzeiterhitzung. Diese Kurzzeiterhitzung ist halt vorgeschrieben vom Gesetzgeber und sichert ab, dass man halt wirklich alle pathogenen Keime, die halt in der Milch vorkommen können, nicht müssen, aber können, abgetötet werden. Der nächste Bereich, wo wir als nächstes hingehen, ist halt die Abfüllung. Dort wird die Milch, die kurzzeitig erhitzt wurde, in die für den Verbraucher üblichen Milchpackungen abgefüllt. Sogenannte Frischmilchpackungen.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Diese Kontrollen, auch staatlichen Kontrollen, wir hatten das ja vorhin noch schon mal angesprochen, auch wichtig, wenn mal was daneben läuft, gibt es ja, sieht man manchmal auch Rückrufaktionen der Industrie. Da sollte man als Verbraucher immer mal ein kleines Auge drauf werfen, ob akut gerade was zurückgerufen wird, wie zum Beispiel Schokoladenprodukte wegen Salmonellenbelastung, Herr Groß.
Ja, ich meine, das kommt ja immer wieder vor und das erreicht dann ganz schnell die Medien und es entsteht dann teilweise sogar richtig ein Hype. Wir hatten immer wieder diese Zwischenfälle, die jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, weil wir natürlich andere große Ereignisse haben auf der Weltbühne. Den Lebensmittelherstellern zum einen sind sie verpflichtet, bei bestimmten Fragestellungen Rückstellproben vorzunehmen. Zum anderen wird ihnen eigentlich geraten dazu, Rückstellproben vorzunehmen, weil das ja ein Selbstschutz ist. Falls der Vorwurf in den Raum gestellt werden sollte, dass ein bestimmtes Produkt gefährlich sein könnte, kann das dann natürlich der Lebensmittel...
Dann muss man das ja belegen oder widerlegen
genau,
können.
Genau, und dafür sind natürlich Rückstellproben optimal.
Ja. Am Telefon Caroline Soßhardt aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Sie beschäftigen sich gerade mit Ihren Schwämmen, habe ich gehört.
Ja, genau. Also unser Leben ist so, dass wir in einer WG wohnen. Wir sind alle Studierende bzw. Promovierende und dementsprechend ist das ja bestimmt auch unserem Gesprächspartner heute bekannt aus den eigenen Vorlesungen, diese Fragen. Weil bei uns ist es so, dass, genau, ich natürlich sofort, nachdem ich die Sendung gehört habe, mit den Schwämmen angefangen habe, alle Schwämme auszukochen, weil wir sie selbstverständlich nicht wöchentlich wechseln. Und es handelte sich dabei um Mikrofasertuch, einen Synthetikschwamm, eine Holzbürste, die ich erstmal eine Viertelstunde lang durchgekocht habe.
Das aber, ist glücklich, aber erhöht das die Übersichtlichkeit in der WG-Küche, ist die Frage.
Ja, klar, also dann wissen wir ja, was jetzt durchgekocht ist. Aber die Schwämme, wir markieren die tatsächlich auch mit Edding. Also der Küchenschwamm wandert dann ins Badezimmer und dann wandert er zum, wird er irgendwann zum Kloschwamm. In der Zwischenzeit wird er immer mal ausgekocht, so ist unser Regime.
Ich hoffe aber nicht, dass er dann vom Klo wieder zurück in die Küche wandert, ne?
Ja, deswegen markieren wir die ja auch. Also, aber idealerweise passiert das nicht. Ja. Aber wie Sie merken, ist das ja jetzt so eine Einzelfallsituation, dass wir die jetzt mal auskochen. Eigentlich versuchen wir das so monatlich zu machen. In unserer Küche ist alles vegan oder vegetarisch, aber die Frage ist ja sowieso, wie funktioniert das? Also ist das okay, wie wir das machen oder müssen wir mehr investieren und alles irgendwie regelmäßig neu kaufen?
Also man muss natürlich sagen, durch dieses Erhitzen und wieder Erkalten wird natürlich auch die Struktur so eines Materials in Mitleidenschaft gezogen. Also ich würde es jetzt nicht über Generationen
schon
hinweg...
Schon eine Belastungsprobe für so einen Schwamm.
Ja, also ich würde das schon... begrenzen, eine genaue Zeitdauer kann man dafür natürlich nicht festlegen, weil es keine wirklichen Studien darüber gibt.
Mhm. Ja, Schwamm ist das eine. Viele Fragen sind auch gekommen zu Mikrofasertüchern.
Ja, die Mikrofasertücher. Also das Entscheidende ist ja immer, was befindet sich in dem Tuch oder in dem Schwamm, wenn ich es benutzt habe. Wir haben natürlich Nahrungsmittelreste, die so klein sind, dass wir sie makroskopisch gar nicht sehen können. Und das ist Nährstoff, nicht nur für uns, sondern auch für die Mikroben. Und das zweite wichtige Element ist die Oberfläche. Auch eine Mikrofaseroberfläche ist groß. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit, dass Biofilme entstehen können.
Klar. Ja. Also das heißt, mal durchkochen kann okay sein, aber belastet das Material. Die andere Frage ist, sind nicht Bürsten viel besser, weil die einfach trocken werden? Und wo es ganz trocken ist,
gut, aber da
mögen es Bakterien ja auch nicht so gerne.
Da könnte ich natürlich argumentieren, wenn ich einen Schwamm lange genug draußen liegen lasse in der Sonne oder was weiß ich, wo wird er auch trocknen. Also das alleine als Argument würde mir nicht ausreichen. Sicherlich ist die Oberfläche von der Bürste insgesamt nicht so groß wie ein Schwamm.
Ja. Und dadurch und man kann ihn in die Spülmaschine tun.
Genau, genau. Also eine Bürste ist sicherlich leichter zu reinigen als ein Schwamm, aber kann prinzipiell auch belastet sein.
Ein Hörer merkt an, die Spülsuppe, also wenn man sozusagen nicht in der Spülmaschine, sondern von Hand, die ist ja sowieso nicht so sauber und so viele andere Küchengegenstände sind auch nicht sauber. Also die Frage, die er sich stellt, ist, wieso muss man dann auf den Schwamm besonders aufpassen? Aber das haben Sie ja schon gesagt, ne? Große Oberfläche, Feuchtigkeit, Nahrungsmittel und schon ist das pralle Leben drin.
Genau.
Ja. Am Telefon Herr Vogels, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, meine Frage geht nochmal an den Kühlschrank sozusagen. Und zwar zum einen Reinigung es gibt ja so abgepackt auch Tücher, die man dafür extra verwenden soll. Und werden die gut sein? Also sind die so getränkt, dass sie da die Bakterien beseitigen. Es steht ja immer drauf 99%.
Achso, Sie meinen so Desinfektionstücher?
Desinfektionstücher, das ist die eine Sache. Oder
also die Werbung, die Sie zitiert haben, lässt mich ahnen, wer der Hersteller ist, aber wir machen hier keine Werbung.
Ja, okay.
Aber die Frage ist, ja, braucht man überhaupt Desinfektionsmittel im Haushalt? Ne? Und, oder um für den Kühlschrank?
Kühlschrank zum Beispiel. Genau. Das ist die eine Seite. Und dann
fangen wir doch damit erstmal an, ja. Herr Vogels.
Also ganz klar würde ich sagen, das Entscheidende ist, regelmäßig zu säubern und dabei vor allen Dingen auch auf die Flächen zu achten, die man gerne vergisst. Das ist zum Beispiel diese Gummiverschlussleiste an der Tür.
Ja.
Wenn man sich die genau anschaut, dann sieht man, dass die häufig schwarz ist und dreckig ist und da sind Biofilme drin und die können natürlich dann auch in den Kühlschrankinhalt übergehen. Also Desinfektionsmittel sind nicht unbedingt erforderlich. Ich muss ihn einfach gut reinigen und dabei auch ganz normale Spülmittel verwenden. Mhm. Das reicht vollkommen aus.
Und nachher mit Essig auswaschen?
Das würde noch helfen, muss man sagen. Wichtig ist keine Alkoholdesinfektionsmittel, weil die können manchmal doch so nicht gerade explodieren, aber doch gefährlich sein. Also jedenfalls, die kann ich für die Haut verwenden, aber nicht für Flächen. Ja.
Herr Vogels, die zweite Frage.
Ja, die geht in die Richtung Ansteckungsgefahr. Wenn man sich zum Beispiel in der Küche betätigt und dann, die Nase oder vielleicht auch die Ohren erwischt, wenn man sich da zupft, besteht da irgendwie ein Risiko, dass über die Haut auf diese Weise dann auch Übertragungen stattfinden? Oder geht das nur über Nahrungsaufnahme oder eben über Schleimhäute oder was? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also Sie können natürlich, wenn Sie sich irgendwo angefasst haben, in der Nase oder was weiß ich wo, und dann ein Lebensmittel berühren und vorbereiten. Das, was mir da sofort einfällt, das wären Staphylokokken, und zwar bestimmte Staphylokokken, Staphylococcus aureus. Da gibt es einige Arten, die bilden Giftstoffe, Toxine sagen wir dazu. Und diese Toxine, wenn die sich dann im Lebensmittel entstehen oder bilden, dann kommt es zu einer Lebensmittelintoxikation. Das heißt, ich werde mich damit dann natürlich unmittelbar nach Aufnahme des Lebensmittels, kommt es zur Erkrankung innerhalb von einer halben Stunde. Dass Sie sich jetzt über die Haut bei einem kontaminierten Lebensmittel infizieren, das kann ich eigentlich ausschließen.
Hm. Ja, gut. Also das ist dann sozusagen der direkte orale Weg, der entscheidende Sache ist.
Ja,
da. Ja gut. Okay. Also ja, gut, aber man kann sich ja schützen, wohl auch durch Handschuhe, Oder eventuell, ich
Na, weiß man kann auch nicht, mit den Handschuhen an den Mund packen.
Ja, natürlich, das stimmt.
Also vielleicht in dem Zusammenhang, was wichtig ist, nicht Tiere in der Küche zur gleichen Zeit haben oder streicheln und Lebensmittel vorbereiten.
Sie meinen Katzen und sowas?
Zum Beispiel, da habe ich natürlich immer...
Größere Tiere kommen ja selten in die Küche.
Da besteht natürlich immer dann die Gefahr, dass ich Zoonosen, also Bakterien vom Tier auf das Lebensmittel...
Katze? Toxoplasmose,
die Katzen scheiden Toxoplasmen, also Parasiteneinzeller mit ihrem Stuhl aus.
Und der Gerechtigkeit halber Hunde?
Hunde nicht, das hat man ganz am Anfang angenommen. Hunde wälzen sich gerne in Katzenkot. Und dadurch können sie natürlich Toxoplasmen...
Also nicht streicheln beim Kochen. Wir haben ein ganz lustiges Foto bekommen von einem Hörer. Das sieht aus wie Rucola, aber auch nicht schon so ein bisschen gelblich. Auf der Packung schreibt er, steht leider kein Datum, also der Gültigkeit sozusagen, der Haltbarkeit nach Öffnung. Und die Packung wurde letzten Freitag geöffnet und sieht so aus. Die Frage ist, soll man so... Er sagt, das scheint irgendwie noch essbar zu sein. Das ist, glaube ich, auch eher Salat als Gemüse. Ne? Das sieht aus
Rucola.
Wie Rucola, ne? Mit ein bisschen Feldsalat dabei. Ist das eine gute Idee? Ich meine, so Salat, es hat ja auch eine große Oberfläche, ne?
Also wir müssen jetzt natürlich einerseits zwischen Pathogenen unterscheiden, wo wir wirklich dann Krankheitssymptome entwickeln, wenn wir sie aufnehmen.
Und eklig.
Und Lebensmittelverderbern. Ne? Das sind verschiedenste Bakterien. In der Regel wird das auch in der Lebensmittel-Selbstkontrolle so durchgeführt, dass man sich das anschaut. Oder auch bei der Ermittlung eines Mindesthaltbarkeitsdatums wird geschaut, sieht das Lebensmittel noch genauso gut aus, wie wenn ich es frisch in den Handel gebracht habe. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es zumindest nicht mehr optimal, sagen wir mal so. Aber dass jetzt von einem welken Salatblatt eine große Gefahr ausgeht für die Gesundheit, kann man nicht sagen.
Aber es wird sicherlich halt nicht so appetitlich.
Genau,
ne?
Genau. Also Sie können das wahrscheinlich noch essen, diesen Rucola. Aber ob er noch schmeckt, das wage ich zu bezweifeln.
Ja. Welche Rollen spielen Insekten, also zum Beispiel Fliegen?
Sehr schöne Frage.
Also meine Oma hatte immer ein Fliegendraht.
Jetzt wird es richtig ekelhaft, denn wir haben sogar Parasiten, und zwar Lamblien. Lamblien, die in Deutschland bei der Meldeerfassung für das Robert-Koch-Institut gar nicht so weit unten stehen. Es werden ungefähr 3000 Lamblieninfektionen jedes Jahr gemeldet. Wir gehen von der Dunkelziffer bei allen Lebensmittelinfektionen aus, die so 7 bis 10 Mal so hoch liegt. Also kann ich 3000 mal 7, 21.000 bis 30.000 Lamblieninfektionen habe ich pro Jahr. Und diese Lamblien können in der Tat von Fliegen, von den Fliegenbeinen sozusagen, aufgenommen werden. Ich selber scheide die Lamblien mit meinem Stuhl aus. Wenn dann eine Lamblie anschließend irgendwie auf Fäkalien gelangt und eine Fliege darauf fliegt, dann kann sie natürlich diese Lamblien in Rohkostmaterialien überführen und mich infizieren.
Und was machen die Lamblien?
Die Lamblien machen wässrige Durchfälle. Sie können auch, wir sagen dazu Malabsorptionssyndrom verursachen, dadurch, dass sie im Dünndarm, im ersten Abschnitt direkt nach dem Magen sitzen, dort, wo auch die Fette abgebaut werden aus der Nahrungsmittelkette, entstehen dadurch dann Fettstühle. Also man hat ein unangenehmes Gefühl und hat eben wässrige Durchfälle.
Herr Wilhelm hat uns angerufen aus Güstrow. Schönen guten Morgen. Sie haben,
ja, guten Tag.
Sie haben eine Frage zum Thema Sushi.
Ja, genau. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit auch da die Gefahr von Lebensmittelinfektionen oder ja, Keimen oder Parasiten oder so besteht. Man hört immer mal was von irgendwelchen Würmern, die ihre Eier in Fisch legen und dass die Gefahr dann größer ist, wenn man diesen Fisch roh zu sich nimmt. Das würde mich interessieren.
Also in der Tat, durch Rohfisch kann ich den Fischbandwurm beispielsweise klassisch, den Heringsbandwurm und andere Bandwürmer aufnehmen.
Aber Heringssushi wird nicht so oft gegessen.
Das wollte ich gerade sagen. Und man muss auf der anderen Seite sagen, die Sushi-Zubereiter haben normalerweise besondere Kurse, die sie belegen müssen. Das heißt, die haben eine Ausbildung, die eigentlich dafür Sorge tragen sollen, dass dieses Risiko minimiert wird. Ganz ausschließen werde ich es nie können. Aber auf der anderen Seite, es wird in Deutschland mittlerweile so viel Sushi verzehrt, dass wenn wir hier wirklich ein Lebensmittelinfektionsproblem hätten, dass ich glaube, dass das schon längst in den Medien wäre. Ein Thema.
Welchen Effekt hat das kurze Schockfrosten von Fisch? Und also, weil das wird bei Sushi auch häufiger mal gemacht.
Schockfrosten, insbesondere wenn ich es 2-3 Mal wiederhole, ist sehr gut.
Das reduziert das Risiko.
Das kann insbesondere die sogenannten Eukaryonten, also Wurminfektionen oder Würmer, Wurmlarven abtöten.
Also man isst dann Wurmsushi.
Ja, also der Geschmack vom Fisch kann dann leicht geändert werden. Ich sage immer ganz gerne, wenn man wild isst, es gibt eigentlich kaum ein Wildtier, was nicht Würmer hat. Damit muss man auch rechnen. Aber dadurch, dass ich Wild natürlich stark erhitze, nie roh esse, habe ich da kein Problem. Bei Sushi ist das was anderes. Eine ganz andere Baustelle könnte der Reis sein. Der wird gerne unterschätzt. Und Reis kann unter Umständen Sporen von Bazillen enthalten. Sporen sind...
Wenn der zu lange warm gehalten wird und wenn er nicht richtig schnell abgekühlt wird.
Nein, oder? Ganz anderes Thema.
Okay, anders?
Die Bazillen kommen in 2 Lebensformen vor. Einerseits als Spore, als Dauerform, die ist relativ hitzeresistent. Das bedeutet aber, wenn ich Reis koche und er sollte Sporen von Bazillen enthalten, dann werden die Sporen aufgrund des Kochens allmählich doch freigesetzt und die vegetativen Formen, die vermehrungsfähigen Bakterien aus diesen Sporen sozusagen, die daraus entstehen, die können sich dann im Sushi, wenn ich Sushi unter normalen Temperaturen lange lagere, vermehren und auch die können dann Giftstoffe ähnlich wie Staphylococcus aureus bilden. Also das ist so eine Thematik. Wenn ich Brechdurchfall nach Sushi-Verzehr habe, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Reis zurückzuführen.
Es war nicht der Fisch, es war
genau,
der Reis.
Genau.
Ja, Herr Wilhelm, herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir haben einen Hörer aus Bonn in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Meine Frage war einmal Haustiere in der Küche. Da hat Ihr Experte ja eben schon mal einen Satz zu gesagt. Die haben eine Katze. Und dann die Frage, früher hat man immer gelernt, wenn man so Geflügel kauft aus der Fischtheke, dass man das zu Hause immer erst nochmal mit kaltem Wasser gründlich abwaschen soll. Gilt das noch? Ist diese Aussage noch richtig?
Na, Wasser verdünnt, oder?
Also zur ersten Frage, Katze hatte ich ja schon Stellung bezogen, würde ich zumindest, sie kann in der Küche sein, aber ich würde sie nicht anfassen, streicheln, wenn ich Lebensmittel vorbereite oder fürs Essen sozusagen vorbereite. Waschen in der Tat ist okay, ist nicht unbedingt verpflichtend, aber verdünnt, wie Herr Winkelheide eben schon gerade richtig gesagt hat. Wichtig ist auch noch, dass ich Fleisch im Kühlschrank nicht in direkte Nachbarschaft zu anderen Lebensmitteln packe. Wenn es geht, sollte Fleisch immer irgendwie als besonderes Lebensmittel gelten. Ich sollte es verpacken, so dass es eben andere Lebensmittel im Kühlschrank nicht kontaminieren kann.
Okay, vielen Dank.
Ja. Gerne. Ja, Grüße nach Bonn. Wir haben noch über eins gar nicht gesprochen. Früher sagte man, Schinkenroulette gibt es gar nicht mehr, ne? Also Botulinum. Da hat sozusagen die industrielle Fertigung auch ihre Vorteile, oder?
Ich glaube, das hängt ein wenig mit regionalen Besonderheiten zusammen. Ich war über fast 10 Jahre lang in Mainfranken auch tätig. Da hatten wir häufiger Botulismus. Jetzt bin ich in Südniedersachsen. Wir hatten nicht einen Fall in den letzten 20 Jahren an Botulismus. Es hängt natürlich immer damit zusammen, was ich esse, wie ich es esse.
Früher war auch ein Problem eingekochte Bohnen. Also als man
genau, Konservendosen sind immer. Also Clostridium botulinum, der Erreger des Botulismus, ist ein Bakterium, was nur ohne Sauerstoff sich vermehrt. Also sobald ich keinen Sauerstoff habe, kann es sein, dass kontaminierte Lebensmittel dann die Clostridien sozusagen anheizen können. Aber in der Tat, das ist ein mittlerweile so vernachlässigbares Problem, dass man es vielleicht gar nicht jetzt groß ansprechen sollte. Die Erkrankung ist hochgefährlich, lebensgefährlich, muss man sagen. Es ist eine klassische Lebensmittelvergiftung, also das Toxin wird im Lebensmittel produziert. Ich kann es dem Lebensmittel nicht ansehen, aber das Toxin ist hitzelabil. Das heißt, wenn ich ausreichend das Lebensmittel erhitze, besteht überhaupt keine Gefahr.
Kaputt. Okay. Herr Schuh. Am Telefon. Ja. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Versuchen Sie es ganz kurz, weil wir rennen ganz auf die Nachricht zu.
Erstens, es geht um das Schwamm in der Küche. Warum nicht der alte gute Spüllappen, den ich mit 68 oder 80 Grad oder 90 Grad waschen kann in der Waschmaschine? Zweitens, Wasserbehälter, die im Camping oder was weiß ich verwendet werden, entwickeln eine alten oder was weiß ich schwarze Schicht. Ist die gefährlich oder wie ist die zu entfernen?
Wir fangen mal mit der zweiten Frage an. Das sind häufig Pilze. Die muss ich natürlich genauso durch Reinigung entfernen, wie ich es mit Bakterien mache. Ab und an gibt es auch Biofilme, die durch bestimmte Umweltbakterien gebildet werden. Aber wenn Sie von Schwarz sprechen, glaube ich eher am ehesten an eine bestimmte Pilzart. Also reinigen, dann können Sie es entfernen. Und bei dem Wischlappen, der hat natürlich nicht so eine große Oberfläche wie ein Schwamm, ist also insofern sicherlich nicht ganz so kontaminationsbelastet wie ein Schwamm.
Pilze, auch ein gutes Stichwort. Verderben eher die Lebensmittel. Und bei Schimmelpilz muss man schon auch aufpassen.
Ne? Genau, wenn ein Lebensmittel verschimmelt ist, gibt es so verschiedene Regularien. Wenn das Lebensmittel sehr kompakt ist, eine sehr feste Struktur aufweist, wie Hartkäse beispielsweise, könnte man unter Umständen sagen, ich schneide das Verschimmelte im großen Maßstab weg und kann den Rest des Lebensmittels
bei Joghurt
noch essen.
Schon nicht mehr.
Bei Lebensmitteln, die aber nicht so eine feste Struktur haben, Milch, Brot, ähnliches, ist das ein absolutes No-Go. Und in der Tat gibt es auch viele Lebensmittelexperten, die sagen, insgesamt, wenn etwas verschimmelt ist, egal was, man sollte es immer wegschmeißen.
Weg damit. Ja. Lebensmittelinfektion war unser Thema heute. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Uwe Groß, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Herr Groß, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns.
Habe ich gerne gemacht, danke.
Mein Name ist Martin Winkel, heute. Ich wünsche Ihnen schönen Tag.